Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen. Und für diejenigen, die gestern gesagt haben, wann ist er denn bald soweit? Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie spät es ist. Tut mir leid für alle, die ich überstrapaziert habe. Und wenn ich gerade eben noch gehört habe, dass euer "Habt ihr gut geschlafen?" Antworten eher mit Vorbehalt klang. Ich weiß nicht, ob eure Seele noch in der Turnhalle hängt. Wir gucken mal, dass wir uns ausrichten miteinander auf Gottes Wort. Ich lade euch ein, 4. Mose aufzuschlagen, das überrascht euch nicht. Und da das Kapitel 11. Und jetzt die Frage, ob du multitasking kannst, sonst warte erst mit dem Aufschlagen. Ich habe nämlich eine Frage. Meine Frage ist: Worüber warst du in letzter Zeit unzufrieden? Vielleicht sagt jemand, ich bin nie unzufrieden. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Vollkommenheit der Heiligung. Hast du was Konkretes? Ich werde nachher ein paar Beispiele sagen, aber mir ist eigentlich am liebsten, wenn du selbst so 1, 2, 3 Sachen hast, die du in deinem Hinterstübchen behältst. Und während wir gleich ein paar tausend Jahre rückwärts laufen, um dann mit den Israeliten ein Stück durch die Wüste zu laufen, wäre mir das am liebsten, wenn du versuchst, das zu koppeln. Das heißt, während wir nachdenken über Israel, dass du so ein kleines bisschen gleich mitdenkst. Oh, was wäre das bei mir? Okay? Wir gucken uns nämlich jetzt und heute Morgen in der ersten Session an, was in Israels Herzen vorgeht. Bei diesem Blick zurück und der Frage, wie wir in der Wüste leben und wie wir klarkommen. 4. Mose 11 und die Frage nach Wünschen und Sehnsüchten und all diesen Dingen. Womit wir in der Wüste kämpfen. Das Bild, das haben die meisten wahrscheinlich mitgekriegt, ist, dass irgendwann das Land Kana ankommt. Wir sind auf der Reise und hoffen, dass wir irgendwann über den Jordan gehen. So könnte man das auch ausdrücken. Und dann bei unserem Herrn sind. Das ist gewiss, dass wir dort sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Und so ist dieser Vergleich. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo doch nicht alles vollkommen ist. Aber wir warten auf eine Zeit, wo wir in der direkten Gegenwart Gottes in der Ewigkeit sein werden. Und das ist die Ausrichtung. Und diese Ausrichtung und diese Sehnsucht, das ist die Frage, wie gegenwärtig sie ist, aber die steht im Hintergrund bei dem, was wir auch jetzt bedenken. Und jetzt wollen wir reinsteigen in die Geschichte von 4. Mose 11. Israel war losgezogen, gerade eben, Kapitel 10 wird das beschrieben, in der Ordnung und all so weiter, was vorher beschrieben wird im 4. Buch Mose. Sie ziehen los und dann gibt es gleich erstmal Probleme. Es war noch nicht so lange her, ein gutes Jahr, dass sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit wurden. Müssen wir uns mal kurz nochmal vor Augen halten. Und Gottes Volk hatte Gottes Macht und Wunder auf grandiose Weise erlebt. Allerdings hatten sie auf dem Weg vom Schilfmeer zum Berg Sinai schon angefangen zu klagen und zu jammern. Da war nicht genug Wasser, sagten sie, und Gott hat ihnen Wasser gegeben. Damals sollte Mose auf den Fels schlagen und das Wasser kam raus. Sie haben gejammert, dass sie nicht genug zu essen hatten und er hat ihnen was zu essen gegeben. Ich verrate nicht wie, vielleicht erinnerst du dich später dran. Und dann hat er aber gesagt, okay, ich mache eine Standardlösung, Vollpension, jeden Morgen abholen in der Wüste. Das Ding hieß Manna oder Man oder wie auch immer das dann genannt wurde, ich bin jetzt kein Hebräer. Das war dieses Manna, was er ihnen gegeben hat. Ab dann hatten die das jeden Morgen, genug zu essen. Also da war der Bundesschluss, die Gesetzgebung, das goldene Kalb, der Neuanfang, die Stiftshütte war erarbeitet worden, hingestellt, vollendet worden. Gott kam mit seiner Herrlichkeit, Gott blieb mit seiner Herrlichkeit in der Mitte des Volkes Israel. Und sie zogen dann also los und Gott hatte versprochen, sie zu leiten. Das ist noch eine interessante Episode, die könnt ihr euch mal anschauen. Die habe ich gestern weggelassen, aus zeitlichen Gründen. Und lasse ihr heute auch aus den gleichen Gründen weg. Aber das könnt ihr mal zu Hause anschauen. Und die Frage, ich sag nur, regeln wir das selbst? Okay? Wenn du ein Rätsel willst, die Frage ist, regulieren wir das selbst? Und dann kannst du gucken, was damit gemeint ist. Wenn du es rausgefunden hast, kannst du mir sagen. Sie kommen nach dem Aufbruch in Richtung Kanaan, in Richtung zum verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen würden, so wie Gott es versprochen hat. Und da kam der erste Zwischenfall und wir schauen mal auf den Text im 1. Mose 11, die ersten Verse. Und ich habe heute keinen Klicker und werde nicht dauernd jubeln, sondern bitte, dass ihr da hinten weiterklickt. Dankeschön. Hier geht es um Israels Unzufriedenheit. Klappe die erste. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn. Kannst du es vorstellen? Erglühte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Also die jammern rum und Gott sagt, so nicht, Leute. Und es kommt direkt die Disziplinierung Gottes. Und das Volk schrie zu Mose. Und Mose betete zum Herrn. Da legte sich das Feuer. Man gab diesem Ort den Namen Tabera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Was wir hier sehen, ist etwas, was immer wieder vorkommt. Es ist die Klage des Volkes. Es ist der Zorn und die Strafe Gottes. Dann kommt der Hilfeschrei des Volkes. Dann kommt das Gebet von Mose um die Rettung. Ihr erinnert euch an gestern Abend? Immer wieder das Gleiche. Und die Rettung für das Volk. Und dann kommt die Erhörung des Gebets durch Gott. Das Gebets von Mose. Das ist ein Muster, das eben häufiger vorkommt. Aber wenn man jetzt das miterlebt hat, stell dir vor, du wärst dabei gewesen. Hast gerade noch wieder ein paar Leute begraben. Vielleicht waren deine Verwandten drunter. Vielleicht Kinder, Eltern. Vielleicht hast du mitgemault. Du sagst, ein Glück war ich nicht am Rand des Lagers. Hätten wir nicht was gelernt? Hätten wir nicht gesagt, da lassen wir nichts wieder anbrennen? Aber es geht weiter in Vers 4. Und das hergelaufene Volk, Klammer auf, das hergelaufene Volk sind Leute, die eigentlich nicht von Israel waren, aber die mit den Israeliten aus Ägypten mitgezogen waren. Das in ihrer Mitte war, und das ist jetzt eine Elberfelder Übersetzung, da ist das relativ wörtlich gehalten, aber ich finde das so richtig schön knackig. Es gierte mit Begierte. Es geierte volle Pulle. Weiß ich, wie das bei dir steht in der Bibel. Es gierte voller Begierde und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten. Wenn du im Psalm 106, Vers 14 liest, dann siehst du den Bericht von dieser Situation und du siehst, dass das Volk selbst, Israel selbst auch gierte oder geierte. Das heißt, es waren nicht nur die anderen und die haben geheult, sondern die haben alle mitgegiert. Und jetzt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Könnt ihr euch vorstellen, die Banner-Demo in der Wüste? Wir wollen Fleisch, wir wollen Fleisch. Bazar, Bazar. Brief. Und jetzt kommt's, haltet euch fest. Es ist eins der verrücktesten Sachen. Ich find's köstlich, dramatisch köstlich. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knofi. Und nun ist unsere Seele vertrocknet. Nix ist da, nur das Manna sehen unsere Augen. Dies blöde Manna, jeden Tag. Kannst du dich reindenken? Gerade eben hat es noch gebrannt. Jetzt geht's wieder los. Wir wollen Fleisch. Warum wollen sie Fleisch? Hatten sie zu viel Hunger? Nun, eins wollen wir mal festhalten. Das Volk Gottes bestand nicht nur aus Vegetariern. Alles klar? Ist mir ganz wichtig, nur mal so nebenbei. Jetzt sagen die Vegetarier, wenn es Vegetarier gewesen wäre, hätten sie das Problem nicht gehabt, oder? Jetzt, das lassen wir jetzt exegetisch außen vor. Jedenfalls war ihr Problem nicht, dass sie nicht satt wurden. Sie hatten genug zu essen, jeden Tag Vollpension. Es war nicht Hunger, es war nicht Not, es ging offensichtlich nicht um Wasser. Sie wollen Fleisch und zwar aus Appetit. Vielleicht zur Abwechslung. Und so klagen sie und erinnern sich an das, was sie in Ägypten hatten. Du guckst runter und sagst, Ramses-Teller. umsonst. Ja, die kam aus Ramses. Fällt dir was auf, die wir umsonst aßen? Macht's Klick? Ich erinnere euch kurz an was, ich lese euch das nur vor. 2. Mose 2, das war bevor die Befreiung aus Ägypten kam. Da heißt es, und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Die haben geschrien. Wir können nicht mehr. Ist das nicht ein bisschen dreist zu sagen, wir waren Sklaven, wir haben umsonst gegessen? Wenn du Sklave bist, gehörst du jemandem anderen, gefühlt oder praktisch. Und wenn du was kriegst, du kriegst kein Gehalt. Also wenn der will, dass du weiterarbeitest, kriegst du was zu essen. Wir haben umsonst gegessen. Merkt ihr, wie schräg das ist? Wie dieser Blick zurück nach Ägypten total verschroben ist. Und wodurch ist er verschroben? Durch das Begehren, was hier ist. Sie gierten oder sie begehrten voller Begierde. Wir müssen da kurz drauf gucken, was das eigentlich ist. Ist Begehren eigentlich was Falsches immer? Sich was Dolle wünschen? Sehnsucht nach was haben? Nun, es gibt Dinge, die sind an sich falsch. Das zu begehren ist dann falsch. Aber der Begriff an sich, auch wenn er oft mit Begierde übersetzt wird, heißt zunächst einfach mal, in der Bibel hast du oft das Wort Begierde dann mal, ne? Das heißt erstmal nur begehren und ist erstmal was Neutrales von sich aus. Der Zusammenhang des Textes macht den Unterschied. Da wird das deutlich. Jesus zum Beispiel begehrte mit den Jüngern das letzte Abendmahl zu essen. Das gleiche Wort im Griechischen. Also Begehren an sich ist nichts Falsches, aber ein Begehren, Achtung, das ist wichtig, ein Begehren, das in Unzufriedenheit mit Gott und dann in der Anklage Gottes mündet, ist immer falsch. Hast du es? Ein Begehren, das in Unzufriedenheit mit Gott und in der Anklage Gottes mündet, ist definitiv falsch. Dann ist das, was wir begehren, ein Götze für uns geworden, weil wir es wichtiger nehmen als Gott. Und per Definition ist das ein Götze. Was dir wichtiger wird als Gott, was du höher setzt als Gott, ist ein Götze in deinem Leben. Das Götzendienst, da geht es die ganze Zeit rum. Und das kennen wir auch noch. Wir sind bereit, Gott auf die Seite zu schieben für das, was wir unbedingt wollen. Jetzt ist die Frage, war der Wunsch nach Fleisch hier falsch? Vegetarier schweigen. War der Wunsch nach Fleisch falsch? Ich lese euch noch mal ganz kurz was aus dem Rückblick vor. Das Manna aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bdelium-Harzes. Das Volk lief umher und sie sammelten es und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern. Und sie kochten es in Töpfen und machten sie Brotfladen daraus. Und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel auch das Manna mit herab. Also es war süßlich, wie auch immer, hieß es glaube ich irgendwo. Und Manna, Manna, Manna. Ne? Ich weiß nicht, ob das Lied daher kommt. Ne? Ich stehe morgens auf, zähle auf. Manna, manna. Also ganz ehrlich, ich mache mal ein richtig gutes Stück Kuchen. Aber irgendwann, nach ein paar Stücken Kuchen, hätte ich dann auch lieber ein Steak. Ich kann die gut verstehen. Vielleicht du nicht, aber ich schon. Was war jetzt mit dem Fleisch? Ist das an sich falsch? Ich zeige euch was aus dem 5. Buch Mose. Ein bisschen später, da sind sie noch nicht in Kanaan, aber das beschreibt die Zeit, wo sie da sein werden. Das ist also ein Blick nach vorne in dem Moment. Und da heißt es, doch magst du nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen in allen deinen Toren nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Klingt das gut? Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, so wie er zu dir geredet hat, und du sagst, ich will Fleisch essen, klingt erstmal gefährlich, ne? Weil deine Seele Fleisch zu essen begehrt, so magst du nach dem Begehren deiner Seele Fleisch essen. Ja. Yeah. Auf nach Kanaan. Weber und Co. Manche verstehen das. Fleisch essen ist nicht das Problem. Und was wir jetzt hier merken, ist sehr spannend. Es gibt nämlich einen Unterschied. Die Israeliten motzen und mosern und jammern und jaulen, weil sie das nicht kriegen, was sie möchten. Das Problem ist nicht, was sie möchten, sondern dass sie etwas jetzt möchten, was Gott für später verheißen hat. Alles klar? Man kann sich was wünschen, du kannst dir sehnlichst was wünschen, was Gott dir verheißen hat für später. Und das Wünschen ist auch okay. Der Wunsch danach wird von Gott nicht grundsätzlich verurteilt. Aber hier will das Volk unbedingt jetzt haben, was Gott ihnen für den Weg zur Verheißung noch nicht versprochen hat. Auf dem Reiseproviantzettel für die Wüste hat Gott kein Fleisch geschrieben. Stell mir das vor. Wir haben noch so einen kurzen. Wenn wir morgens das Brot für ihn machen. Manna, Manna, wum, Manna, wum. Papa, kannst du mir mal was anderes geben? Und der braucht nichts anderes. Brot mit Salami ist gut. Aber ich wundere mich, der kann jeden Tag das Gleiche essen. Der hätte da gut mitmachen können. Fällt mir gerade auf, muss ich mal mit ihm lesen. Ihr Problem, der gierige Wunsch, der Ansprüche stellt auf das, was Gott nicht für jetzt auf dem Zettel hat. Die Gier nach dem, was Gott nicht für jetzt für sie gedacht hat. Sie waren auf dem Weg in die Verheißung. Aber sie wollten schon jetzt, was für später verheißen war. Nochmal, was sind Dinge, die du dir zurzeit besonders wünschst? Du sagst, das wird mich so richtig glücklich machen. Gibt's was? Ist das was, was Gott dir für später verheißen hat? Es kann sein, dass du dir was unwahrscheinlich wünschst, was Gott dir sogar geben möchte, aber noch nicht jetzt. Vielleicht übermorgen, vielleicht in 3 Jahren, vielleicht erst hinterm Jordan. Die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen. Der Weg ging durch die Wüste ohne Milch und Honig, aber mit dem Herrn. Der Weg ist noch nicht das Ziel und ist kein Honigschlecken. Manchmal heißt das Sand zwischen den Zähnen, aber es ist der Weg der Verheißung. Sie sind unterwegs zu dem, wo Gott mit ihnen hin will. Und die Verheißungen waren ihnen für die Hoffnung gegeben und zur Ermutigung, aber noch nicht zur Erfüllung. Können wir uns den Unterschied merken? Verheißungen sind uns auf dem Weg oft zur Ermutigung gegeben, aber noch nicht zur Erfüllung. Es ist wichtig, dass wir Gottes Verheißungen kennen. Und Gottes Reiseproviant und Ausrüstung kennen ist wichtig. Was wir hier gesehen haben vorhin war, unsere Seelen sind ausgetrocknet. Und ich bin sehr sicher, dass in dem Moment nicht einfach nur die Seele, die Kehle gemeint ist, wir haben nicht das zu essen, was wir brauchen, sondern da steckt mehr dahinter. Die sind nicht vor Durst oder nicht vor Hunger ausgetrocknet, ihre Seelen. Das Wort Seele kann auch einfach Kehle meinen im Hebräischen, also so nach dem Motto, bist durstig, hast nichts. Die Israeliten hatten, was sie brauchten, in Gottes Augen. Da war das Gefühl bei ihnen, dass sie was anderes brauchten. Und jetzt kommt was und stößt was aufeinander. Und das kann bei dir und mir genauso sein. Wenn ich denke, ich brauche das, um glücklich zu sein, ne, wir nennen das oft dann Bedürfnisse. Und Gott sagt, brauchst du nicht. dann macht es manchmal Klatsch. Und die Frage ist, wie wir damit leben. Es ist nichts da, nur das Manna sehen unsere Augen. Ist das, was Gott dir gibt, nicht genug? Die hatten nicht jeden Morgen ihren Ramses-Teller. Die hatten Manna. Aber die Frage ist, ob das, was Gott mir gibt, genug ist oder nicht. Wir gucken erstmal weiter und kommen nachher nochmal praktisch zu uns. Da kommt einiges dazwischen, das könnt ihr lesen. Wir sind jetzt in Vers 18. Gott reagiert. Die Geschichte mit Mose ist sehr spannend, die dazwischen passiert. Aber wir gehen weiter zurück zum Volk. Gott antwortet auf die Klage des Volkes und sagt dann, und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen. Und jetzt kommt einer der Texte, von denen ich denke, das sind die emotionalsten Texte mit. Also für normale Sachen. Es gibt andere Texte vielleicht, aber ihr werdet merken, was ich meine. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns. Gut. Gott muss sich richtig veräppelt gefühlt haben, oder? Und er sagt ihnen das. Ihr sagt, in Ägypten ging es euch gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur zwei Tage und nicht nur fünf Tage und nicht nur 10 Tage und nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt hat, warum sind wir nur aus Ägypten ausgezogen? Merkt ihr, wie Gott hier Gas gibt? Ein Tag, zwei, bis es euch zur Nase rauskommt. Das ist original Gott, diese Phrase. Wusstest du das, dass du Gott zitierst, wenn du sagst, soll dir zur Nase rauskommen? Wusste ich vorher nicht, also jetzt vor einiger Zeit dann schon, aber das sind so Sachen, wo du merkst, dass der allmächtige Gott nicht nur irgendwo sitzt, und wundert sich so ein kleines bisschen und staunt ein bisschen und flippt mal mit dem Finger, dann passiert was. Merkt ihr, wie Gott involviert ist? Wie es ihm nicht egal ist, wie du denkst und wie du fühlst? Wie das, was in deinem Herzen vorgeht und was ihn betrifft, absolut bei ihm ankommt. Und deine Gefühle und mein Jammern und dein Jammern und deine Unzufriedenheit und meine Unzufriedenheit ist was, was bei Gott direkt auf dem Schreibtisch und in seinem Herzen ist. Das ist ihm nicht egal. Was du gestern Abend in der Turnhalle gedacht hast, als der 15. Kerl angefangen hat zu schnarchen, war Gott nicht egal. Und als der 7. über deinen Schlafsack gestolpert ist, weil er zur Toilette musste, war ihm auch nicht egal. Und er hat dein Gesicht gesehen, auch wenn es dunkel war. Der hat nicht gesagt, mach die Tür zu, die Turnhalle gucke ich mir erst gar nicht an. Merkt ihr das? Das ist so nah dran. Gott weiß, wie es dir geht. Und so hat er geredet. Wir gucken weiter, was dann passiert ist. Jetzt kommt Mose. Jetzt fehlt ihm so ein kleines bisschen der Blick zurück, werdet ihr gleich merken. Und Mose sagte, Moment mal, 600.000 Mann Fußvolk sind wir, er hat jetzt gerundet. Zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin, und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Und jetzt wird's krass, oder? Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, mit einer Wüste, dass es für sie ausreicht? Mose sagt zu Gott, wie bitte? Meinst du, das kriegst du hin? Schon abgefahren, oder? Und dann sagt Gott, wie bitte? Mose, denkst du, ich kann das nicht? Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Glaubst du, ich kann das nicht? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Ich habe was gesagt, guck zu, wie das, was ich sage, auch passiert. Was ist Mose durch die Lappen gegangen? Fällt euch was auf? Jetzt muss man 2. Mose 16 kennen. Worüber denkt er? Landtiere? Wassertiere? Was hat er verpeilt? Flugtiere. Was war 2. Mose 16? Wir wollen Fleisch. Was hat Gott gemacht? Die Wachtel. Ich weiß nicht, ob du Wachteln magst. Ich weiß nicht, ob ich sie mag und ich möchte sie auch gar nicht probieren. Aber Israel hatte Vollversorgung von Gott in 2. Mose 16 gehabt mit Flugtieren. Mose, wirst du älter? Das klingt fast dementiös. Aber das ist das, was hier passiert, dass wir Gott nicht mehr sehen, wie er ist. Wenn uns was vor die Nase kommt gewissermaßen, wenn in unserem Herzen sich was breit macht, was wir unbedingt wollen. Und dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn dein Herz von etwas regiert wird, was du unbedingt willst, dann denkst du schräg. Dann kannst du nicht mehr gerade ausdenken, in Gottes Sicht. Ihr kennt das vielleicht, den Leuten. Vielleicht habt ihr Freunde, die waren, oder ja, Christen, sind Christen und die sind voll in der Nachfolge bei Jesus gewesen und sind auch klar gewesen, auch so ethisch, das ist was, was Gott nicht will, völlig klar. Und auf einmal passiert was im Leben und die sind total verschossen in jemanden. Und dann fängt man an, die Bibel zu blättern. Und auf einmal fängt man an, die Bibel anders auszulegen. Können wir Ehe vielleicht auch so verstehen? Und die Liebe ist das Größte. Wisst ihr schon, wo ich hin will? Vorher hätten die dir eine Bibelarbeit in der Jugendstunde halten können, wie das aussieht mit den verschiedenen Themen. Und wenn auf einmal ihre Gefühle mit ihren spazieren gehen, auf einmal ist die Sehnsucht nach etwas so groß, dass die Sehnsucht die Theologie verändert. Deine Überzeugung, was Gott sagt, wird verändert durch das, wenn deine Sehnsüchte und dein Begehren größer ist als die Liebe zu Gott. Wenn du sagst, Herr Jesus, ich möchte wissen, was dein Wille ist, hast du ganz schlechte Chancen, wenn du still oder schweigend vorher sagst, Armer, ich will das unbedingt. Jesus, was willst du, was sagst du dazu? Jakobus sagt das mal. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gibt ja, der wirft dir nichts vor. Du kannst kommen und kommen und kommen und Gott freut sich. Und du fragst und Gott freut sich. Aber er sagt in Jakobus 1, das bringt nur was, wenn du ein ungeteiltes Herz hast. Und davon wird hier gesprochen. Wenn dein Begehren, das, was dir ganz wichtig ist in deinem Herzen, an erster Stelle steht, dann wird das nichts. Dann hast du einen schrägen Blick. Und dieser Blick zurück, wo wir geiern, das ist das, was alles verdreht. Gucken weiter. Und ein Wind ging vom Herrn aus und trieb Wachteln vom Meer herbei und warf sie aufs Lager herab, eine Tagesreise weit in der einen Richtung und eine Tagesreise weit in der anderen Richtung, rings um das Lager und 2 Ellen hoch lagen sie auf dem Erdboden. Hast du eine Vorstellung? Fragt man sich erst nur ums Lager, wenn du die Psalmen liest, denkst du, nee, auch in der Mitte vom Lager. Ich weiß nicht, wie viele Zelte kaputt gegangen sind. Wie viele Kinder quieken. Also es quiekt und quiekt und quiekt und quiekt. Ach, da ist der Kopf, der Rest sind Wachteln. Und dann haben die eingesammelt. Und das Volk machte sich auf diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln ein. Das ist ein Buffet. Wer wenig sammelte, hatte 10 Homer gesammelt. Wisst ihr, wie viel das sind? Niedrig geschätzt 2 Kubikmeter. IKEA-Anhänger, 2 Kubikmeter mit Plane, alles voll. Kamen die alle an nach Hause. Haben wir mal vorgestellt, ich meine, die was gegessen haben und das überlebt haben, das Ganze, ob die Kinder nachher, weißt du, statt Playmobil Wachtelknöchelchen und dann spielst du damit und so. Das war das Leben, was hier beschrieben wird. Das Lager war voll von dem Zeug, 2 Ellen hoch, nur das Gevögelzeug. Mir fällt nichts anderes ein dazu. Also, das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und der Herr schlug das Volk mit einer sehr großen Plage. Die Leute dachten, jetzt haben wir endlich, was wir wollen. Yeah. Und dann merken sie, das war Selbstbetrug. Vielleicht gibt es Sachen, wo Gott irgendwann sagt, dann hier hast es. Du hast so viel gejammert, hier hast es. Und kurze Zeit später fragt so mancher, warum habe ich nur so gejammert? Das habe ich jetzt davon. Die Frage ist, ob wir das möchten, was Gott für uns gedacht hat, zu der Zeit, wann Gott es für uns gedacht hat. Oder ob wir in unserem Herzen uns so festnageln und so festmachen und irgendwas, was du dir wünschst, wird so wichtig, dass du bereit bist, Gott an die Seite zu schieben und zu jammern. Und man gab diesem Ort den Namen Kibroth Hatava, das heißt Gräber der Gier, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Das ist mal eine Geschichte, oder? Es geht die ganze Zeit um Gier. Und sie gierten mit Begierde. Und am Ende von Kapitel 11 sind die Gräber der Gier. Und im Endeffekt ist das die Geschichte von jedem von uns. Das ist die Geschichte von Adam. Und sie sahen, dass es begehrenswert war. Und Gott hat ihnen alles gegeben. Sie durften von allem essen im Garten Eden. Nur davon nicht.
Aber wir wollen das.
Nur davon nicht. Und sie nahmen sich das, was Gott nicht für sie gedacht hatte. Und sie starben. Das ist unsere Geschichte. Die Geschichte der Menschheit fing an mit der Gier, die zum Tod führt. Und unsere Gier brachte Jesus ans Kreuz, damit das umgedreht wird. Schlussendlich ist für Kinder Gottes das Kreuz die Folge der Gier. Sodass wir schlussendlich doch haben, was Gott für uns gedacht hat. Die Frage ist, ob wir bereit sind, darauf zu warten. Das ist unsere Herausforderung. Wir sind nicht in der Wüste. Wir laufen nicht auf das Land Kanaan zu, also nicht in der Wüste Sinai. Unser Leben ist nicht durch den Bund vom Sinai geregelt. Wir haben das gestern kurz angesprochen oder angedeutet mit dem Epheserbrief. Da gibt es Unterschiede. Die müssen wir uns auch bewusst machen. Die meisten von uns finden morgens Frühstück im Kühlschrank und nicht draußen auf dem Boden. Aber Christen leben wie das Volk Israel in der Zeit zwischen Erlösung, Befreiung, dem Bundesschluss mit Gott einerseits und auf der anderen Seite der Ankunft bei der zukünftigen Verheißung. Und genau wie das Volk Israel sind wir noch nicht da. Auch für uns hat Gott seinen Reiseproviant versprochen. Anders im Detail als Israel. Das ist wichtig. Aber er hat das versprochen, was wir brauchen. Wir gucken weiter, Matthäus 6, 31 lesen wir davon. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken? Ob Jesus wohl an Israel gedacht hat da in der Zeit, an die Wüste? Was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesen trachten die Nationen, die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und der Rest kommt schon. Glaubst du das? Was sagt Gott? Was sagt Jesus hier? Kümmer du dich um mich und ich kümmere mich um dich. Kümmer du dich darum, dass du auf mich ausgerichtet bist und nicht rumgeierst. Und ich gebe dir das, was du nötig hast. Gott wird dir alles geben, was du brauchst, damit du leben kannst, wozu er dich berufen hat. Kannst du das speichern? Gott wird dir alles geben, was du brauchst, damit du leben kannst, wozu er dich berufen hat. Unser Trachten, unser Begehren soll sich um Gott drehen, darum ihm zu gefallen, ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Und dein Reiseproviant mag Tag für Tag unterschiedlich aussehen und was uns manchmal vielleicht noch schwerer fällt, anders aussehen als der anderen Kinder Gottes. Dem hast du das gegeben und mir nicht. Der hat das und ich nicht. Die kann das und ich nicht. Und wir fühlen uns vernachlässigt. Aber Gott wird dir alles geben, was du brauchst, damit du leben kannst, wozu er dich berufen hat. Und es ist völlig unangemessen, dass wir unzufrieden sind. Unzufriedenheit hat Gott immer als Anklage gegen sich verstanden. Hast du noch im Blick, was du von dir gedacht hast? Worüber bist du unzufrieden? Nun, wir können Dinge nicht in Ordnung finden. Wir können unzufrieden sein mit Unrecht. Das ist jetzt nicht damit gemeint. Es gibt einen heiligen Zorn sogar über solche Sachen. Aber es ist unangemessen, wenn wir unzufrieden sind und sagen, Gott, du gibst mir nicht das, was ich meine zu brauchen. Unser Anspruchsdenken und die Klage gegen Gott sind absurd, sind Widerspenstigkeit und Misstrauen, sind betrübend und kränkend für den heiligen Gott, der aber barmherzig ist und bleibt und Schuld vergibt. Und wie die Israeliten gesagt haben, oh, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Gibt es manchmal sogar diesen Gedanken bei Kindern Gottes. Wenn ich jetzt kein Christ wäre, dann. Schon mal gedacht? Wenn man sich was richtig wünscht und du weißt, Jesus will das nicht. Hätte ich mich nicht 5 Jahre später bekehren können? Dann hätte ich das jetzt noch. Achtung, da ist eine Spannung. Wir reden nicht davon, dass Wünsche nicht echt und als Wunsch in Ordnung sein können. Viele Wünsche sind völlig im Einklang mit dem, womit Gott uns segnen will. Dass wir uns etwas wünschen, wo Gott sagt, das will ich dir auch schenken. Aber wir sagen, ich bin nicht bereit, Geduld zu haben. Gott hat vielleicht sogar diese Sehnsucht in dein Herz gelegt. Die Frage ist nur, ob diese Sehnsucht zum Götzen wird oder eine Sehnsucht bleibt. Als Sehnsucht bringen wir sie vor Gott. Das sehen wir in Philipper. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann steht da nicht, und dann wird er sie alle erfüllen, sondern und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, dass Gott in deinem Herzen so wirkt, dass du Frieden hast und dass du zufrieden sein kannst. Nicht, weil er dir das gibt, sondern obwohl die Situation, in der du lebst, logisch gesehen nicht zur Zufriedenheit taugt. Merkt ihr, dass das da steht? Der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. Logisch gesehen müsstest du die Wände hochgehen. Sagen, ich kann das nicht aushalten. Gott sagt nicht, take it easy, stell dich nicht so an. Passt schon, alles gut. Nee, sagt er nicht. Er sagt nicht alles gut. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Wir sind noch nicht in Kanaan. Es ist noch nicht die Ewigkeit. Es ist nicht alles gut. Und da sind Sehnsüchte und das kann wehtun. Und ich lasse das manchmal zu und ich lasse das manchmal für dich gefühlt viel zu oft zu, dass das wehtun kann. Aber ich bin bereit, dir Zufriedenheit zu schenken, obwohl die nicht logisch ist. Merkt ihr die Wunder, die da drin stecken in diesem Satz? Komm zu mir, Gott hat kein Problem, wenn du ihm dein Flehen, deine Anliegen bringst und sagst, Herr, ich wünsche mir das so sehr. Und dann sagt Jesus, und ich verstehe dich so sehr. Und ich habe das auch mit dir vor, aber jetzt nicht. Danke, dass du kommst. Aber bist du bereit, meinen Frieden zu nehmen, auch wenn das unlogisch ist? Und deine Sehnsucht nicht zum Götzen werden zu lassen, für den du mich zur Seite schiebst. Das ist das Problem von Israel. Und das ist genau die gleiche Herausforderung, die wir auch leben. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir freundliche Eltern, eine liebende Familie haben oder einen Ehepartner haben, dass wir Kinder bekommen können, die gesund sind, keine Trotzphasen haben, die Kinder zum Glauben an Jesus Christus finden. Das hat er alles nicht versprochen. Er hat uns nicht versprochen, dass wir eine großartige Gemeinde in der Nähe haben, der Pastor sensibel ist und die Predigten vollmächtig. Er hat uns nicht verheißen, dass uns das Lernen leicht fällt, wir einen gewünschten Schulabschluss bekommen, eine Arbeitsstelle haben oder behalten. Nicht, dass die Ehe leicht ist, nicht, dass der Ehepartner treu ist. Dass wir keinen Sport wegen unseres Glaubens abbekommen oder irgendwelche menschlichen Nachteile haben. Auch nicht, dass wir gesund sind, keine schweren Unfälle oder Krankheiten haben, alt werden. Noch nicht einmal, dass wir genug zu essen oder zum Gesundwerden oder zum Überleben haben. Denn wenn Gott uns von hier nach Hause holen will, dann brauchst du noch nicht mal was zu essen und keinen Schlaf. Glaubst du das? Wir sind mit so vielen Sachen davon gesegnet, obwohl noch nicht Kanaan ist. Und uns fällt immer wieder was ein, wo wir sagen, Herr, aber das fehlt mir so sehr. Und dann geiern wir. Und wir schieben Jesus an die Seite, das hole ich mir jetzt. Das will ich jetzt. Dann mache ich es eben selbst. Und dann fange ich an, die Bibel umzuinterpretieren. Oder es ist mir gar nicht egal. Und dann diskutieren wir. Warum sollte ich nicht? Einfach, weil wir so leben wollen, wie Gott das bisher noch nicht gedacht hat. Seid nicht unzufrieden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht beknackt. Gott gibt uns, was wir brauchen, um zu leben, wie er es für uns gedacht hat, bis er entscheidet, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Und wir dürfen zufrieden sein, und das ist genau das Gegenteil von so einer ausgetrockneten Seele. Und wenn du eine ausgetrocknete Seele hast, kannst du dann überlegen, wie du das nachher definierst beim Mittagessen mit deinen Sitzkollegen. Dann liegt das nicht an Gott, sondern liegt das daran, welche Wünsche und Sehnsüchte in deinem Herzen an erste Stelle gerückt sind. Next Generation steht da, weil wir jetzt in der nächsten Generation sind. 4. Mose 11 war noch die erste Generation. Wir rücken kurz vor auf 4. Mose 21, das 40. Jahr der Wüstenwanderung. Kleiner Ausblick nach vorne. Und sie brachen auf vom Berg Hor, da hatten sie gerade Aaron beerdigt, Miriam war schon gestorben, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Die wollten nämlich durch Edom durchziehen und der König von Edom hat gesagt, nee. Und dann haben sie gesagt, aber können wir nicht doch, und wir fassen auch nichts an, nee, aber können wir nicht... Nee, dann kam er mit seinen Truppen und Israel bruch ab. So heißt es da. Nun, das waren die Cousins, ne? Edom, Jakob, Esau. Ich weiß nicht, ob Gott ihn eigentlich verheißen hat, er zieht durch, ich mach das schon. Aber Israel bruch ab. Also war der Weg länger nach Kanaan. Jetzt sind sie ja knapp davor. Endlich ist es soweit. Ein paar Wochen noch. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Willkommen im Club. Genau der gleiche Mist wieder. Die Kinder wie die Eltern. Manna. Ich meine, die haben das seit 40 Jahren gegessen. Nach der Muttermilch hat es nur noch gemannert. Morgens, mittags, abends. Männer. Ich kann die schon irgendwie verstehen, dass sie sich was anderes wünschen. Aber das Problem bleibt das gleiche. Die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Wir lesen weiter. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, kennt ihr, ne? Da kommt das Gericht, die kommen zu Mose. Und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Und der nächste Schritt, bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Jemand sagte mir vor kurzem, die war aus Bronze. Die hat wahrscheinlich gut geleuchtet in der Wüste, sodass die Israeliten, die weit weg wohnten, in deren, das war ja ein großes Lager, das noch sehen konnten. Kann ich nicht bestätigen, aber klingt logisch. Und woran erinnert er das, euch das? Und die Geschichte ist die gleiche, das müssen wir nicht nochmal durchdröseln. Aber merkt ihr, was danach kommt? Schauen weiter. Auf die nächste Folie meine ich. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit fast alle, damit jeder, der an ihn glaubt, Kanaan habe, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Meint ihr, Jesus hat da an Numeri gedacht? Er hat das alles miterlebt, er war dabei. Alles vor Bethlehem. Gott will eigentlich nicht richten. Und Jesus ist gesandt, damit die Strafe für die Gier und die Unzufriedenheit mit dem, was wir haben, vergeben wird. Grundsätzlich dieser Gedanke, ich lebe meine Entscheidung, ich lebe für mich selbst. Und wenn wir zu Gott kommen und ihn angenommen haben als unseren Erlöser, Jesus Christus, und im Glauben stehen, und mit Christus leben, gerettet, aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemand was einbilde. Dafür ist Christus gekommen. Und hier ist der Bezug zu den Schlangen in 4. Mose 21 und zu der Gier in 4. Mose 11. Das Begehren war in 1. Mose 3, beim Sündenfall, der Staat. Und da guckt ihr und seht, dass am Ende der Offenbarung die Bäume sind, die 12-mal im Jahr Früchte tragen. Nur noch die guten Bäume. Und darauf gehen wir zu. Worüber bist du unzufrieden? Was steckt dahinter? Bist du unzufrieden über Unrecht, was passiert? Preis den Herrn, er empfindet genauso. Bist du unzufrieden, wie es dir geht? Dann wird es kribbelig. Achtung, das ist ein Riesenunterschied zu traurig sein, wie es mir geht. Es gibt echtes Leid. Und Jesus heult mit. Und Jesus weint mit, wo du leidest. Und es ist okay. Und Gott will, dass du zu ihm kommst. Und du kannst dich ausheulen und weinen. Das meine ich nicht irgendwie despektierlich. Jesus wartet darauf, dass du kommst. Mit deiner Traurigkeit. Mit deiner Sehnsucht. Aber lass die Sehnsucht und die Traurigkeit nicht zur Gier werden. die Jesus zur Seite schiebt. Und das kannst du ganz praktisch durchbuchstabieren jetzt. Und die Unzufriedenheit, die wir haben, ist der Anzeiger dafür, dass es sich lohnt, hier mal eine Erdbohrung zu machen und zu sagen, was ist die Wurzel von dem Ganzen? Gott macht deutlich, dass er Gier hasst. Und Gott macht deutlich, dass er auch vergibt. Wir kommen da nachher nochmal drauf. Einen anderen Zusammenhang. Für jetzt soweit, wir beten noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen kennst, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Du weißt, was in jedem von uns vorgeht. Und ich bitte dich darum, dass du uns ganz persönlich hilfst zu unterscheiden zwischen einer Traurigkeit, wo du mit uns traurig bist, und zwischen einer Unzufriedenheit, die im Grunde genommen Unzufriedenheit mit dir ist und Anklage an dich ist. Wo unsere Wünsche zu Gier geworden sind, wo unsere Ziele zu Götzen geworden sind. Und ich bitte dich darum, dass du mir und uns hier hilfst, dass wir mit deinen Augen das sehen. Bewahre uns vor einem Blick zurück, wo wir uns was herwünschen aus der Zeit ohne dich. Hilf uns, den Blick auf dich ausgerichtet zu haben und zu dir zu kommen. Und du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Und auch wenn wir hier so allgemein und laut mit Mikro davon reden, du weißt, was in unseren Herzen abgeht und was wir da hören und was wir da reden. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem und jeder Einzelnen hier ins Herz sprichst. Uns hilfst, uns mit deinen Augen zu sehen. Mit deinen Augen zu schauen und auf dich zu schauen. Hilf uns, uns gegenseitig dabei zu helfen. Hilf uns, dass wir hier nicht von dieser Freizeit oder Konferenz gehen, ohne dass du an unserer Unzufriedenheit arbeiten durftest. Amen.